Hi und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Uniradio. Heute mit mir Valentina,
mir Lea
und mir Alessia.
Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute richtig coole Beiträge für euch. Aber zuallererst, Mädels, wie geht's euch eigentlich?
Mir geht's bestens. Und dir?
Frag nicht. Klausurenphase zerstört gerade ein bisschen alles. Aber ich hoffe, nach dieser Woche kommt mein Lebensspirit ein bisschen wieder und wir können endlich wieder feiern gehen.
Apropos feiern gehen, kannst du dich noch an unseren letzten Rave erinnern?
Ja, nicht gerne, aber ja.
Ja, das war ja dein erster Rave und für Alessia übrigens auch.
Ich glaube, das war mein erster und mein letzter Rave, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich wollte schon immer mal machen, so ich dachte so, ja, Studentenleben, auf jeden Fall ein Rave gehört dazu. Bin da voller Vorfreude hingegangen, das war ja sogar noch für ein Projekt, ein Rave. Ja, aber die Erkenntnis war halt, dass die Musik überhaupt nichts für mich ist und auch, sag ich mal, der Tanzstil auch nichts ist. Aber ja, so im Ganzen, nette Erfahrung muss nicht nochmal sein.
Vielleicht sorgt ja Sheilas Rave Guide dafür, dass deine nächste Erfahrung auf jeden Fall besser wird. Die hat sich nämlich die letzten Monate fleißig durch die Szene hier getestet und ja, einen neuen Beitrag für uns erstellt.
Also, richtig interessant, hören wir doch mal rein.
Uniradio Konstanz.
Was geht, Leute? Hier ist wieder Sheila und ich habe euch ja versprochen, dass ich die Techno-Szene in Konstanz mal genau unter die Lupe nehmen werde. Und deswegen war ich jetzt schon auf 2 Raves und werde euch jetzt ein bisschen davon erzählen. Also der erste Rave, auf dem ich war, das war noch im Dezember, waren 6 DJs eingeladen und davon war eine Claudia Gavlas, also die könntet ihr kennen, die ist schon relativ bekannt in der Techno-Szene. Und an sich kann ich euch sagen, der Eintritt hat 20 Euro gekostet, was ich schon ziemlich teuer fand. Aber ich finde, das Conceal ist schon eine coole Location. Also man hat mega viel Platz. Es gab zwar nur einen Floor, aber rauchen durfte man nur draußen. Also da gab es eine Terrasse. Was ich aber auf jeden Fall bemängeln muss, ist, dass ich das Trinken recht teuer fand und wenig Auswahl. Was natürlich mit dem großen Raum auch mit sich brachte, war, dass es aussah, als wären wirklich wenig Leute dort gewesen. Also vor dem DJ-Pult hat sich dann eine Traube gebildet, wo die Leute abgedanced sind und Spaß hatten. Aber der Raum war so groß, dass ich das Gefühl hatte, es kam nicht wirklich so eine Rave-Stimmung auf. Also für mich persönlich gab mir das Conceal eher so das Gefühl von, wir haben es mal probiert, aber nicht wirklich durchgezogen. Also ich weiß nicht, an was es lag, dass so wenig Leute da waren. Vielleicht einfach, weil es auch zu teuer war. Aber ich finde, lieber man macht so eine Veranstaltung günstiger und es kommen mehr Leute und dann stimmt auch die Stimmung als andersrum. Weil an sich, der Techno war ganz gut, er war ganz vibey, man hatte schon Spaß, aber man hatte nicht so wirklich das Rave-Gefühl. Und da muss ich euch ehrlich sagen, da fand ich das Preis-Leistungs-Verhältnis eher schwierig. Also ihr könnt's mal ausprobieren, wenn ihr genug Geld beiseite habt. Aber gerade Leute mit nicht so viel Geld in der Tasche würde ich das jetzt eher weniger empfehlen. Also ich finde, da haben die Leute von Konstanz in Szene noch viel dran zu arbeiten, um das richtig groß werden zu lassen. So, und die zweite Location, auf der ich war, die war sogar erst vor kurzem, am 21.01. diesen Jahres, war die Veranstaltung Techno Meets Goa im Cutterclub in Tägerwilen. Da war der Eintritt bei 16 Euro. Und ich muss sagen, ich war dort noch nie zuvor, also es war auch mein erstes Mal dort. Ich war auch ganz alleine, also keiner meiner Freunde hatte leider Zeit. Und ich finde, die Location ist schon so, wie man sich einen Techno-Club vorstellt. Also es gab 2 Floors, ein recht großer würde ich sagen, wo der Techno lief und dann gab es noch einen kleineren und das war wirklich wie so ein Bunker, so ein Gewölbekeller und dort lief Goa und ich muss sagen, gerade den Goa-Floor haben die super schön dekoriert, also es sah einfach toll aus, man wurde direkt von dem Vibe eingezogen und hatte schon super gute Laune. Ich finde, dass der Club auch sehr verwinkelt ist, dunkel und das Beste, gerade für mich als Raucher, war, dass man auf einem Floor, nämlich dem Goa Dancefloor rauchen durfte. Zwar gab es dort auch die Möglichkeit, draußen zu rauchen, aber es hatte geschneit und wer hat dann auch schon Lust, von einem warmen Club raus in die Kälte zu gehen, um eine zu rauchen. Also das fand ich super. Die Getränkeauswahl und auch die Preise fand ich ziemlich angemessen. Also ich hatte gerade Angst, weil es in der Schweiz ist, dass es übertrieben teuer wird. Aber ich fand, es ging. Da ich auch alleine war, bin ich natürlich mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kontakt gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, dort sind wirklich coole Leute. Also es war viel los, ohne dass es zu voll war. Ich hatte richtig schöne Unterhaltungen. Alle waren nett. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte an diesem Abend mega viel Spaß, obwohl ich ganz alleine dort war. Und ich als Frau hatte auch dort gar keine Angst. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwelche Leute versuchen, meine persönlichen Grenzen zu überschreiten, sondern es waren wirklich alle Leute höflich und sowas kenne ich von normalen Clubs eigentlich eher weniger. Deswegen wirklich klare Empfehlung, dorthin zu gehen. Was natürlich wichtig zu beachten ist, ihr solltet schon einen Fahrer oder Ähnliches dabei haben, weil von Tägerwilen läuft man schon eine Weile nach Konstanz und ich habe leider keine Flat, mit der ich auch in der Schweiz telefonieren könnte, um ein Taxi zu rufen, geschweige denn Internet. Deswegen guckt davor, dass ihr auf jeden Fall irgendwie eine Heimfahrtmöglichkeit habt oder mit Freunden dann gemeinsam nach Hause läuft. So, das war jetzt meine Vorstellung von den zwei Veranstaltungen, auf denen ich war, wo es genau um Techno und Raven ging. Ich werde versuchen, weiter für euch Ausschau zu halten. Ich habe da schon das Kontrast und das Mahagoni-Kollektiv im Blick und werde natürlich für euch dorthin gehen und dann euch sagen, ob es ein Besuch wert ist oder ihr euer Geld lieber für was anderes ausgeben solltet.
Uniradio Konstanz.
Okay, das war ja ganz schön eindrucksvoll. Geld habe ich zwar keins, aber die Katakumba klingt ja ziemlich einladend. Von Party zu Party. Alessia, ich habe gehört, ihr wart auf dem Apache-Konzert.
Stimmt.
Und? Lebt Stuttgart?
Lebt auf jeden Fall. War absolut geil. Also mit Abstand das beste Konzert, auf dem ich je gewesen bin. Also ohne Witz, ich war schon auf vielen Konzerten, aber Apache hat alle getoppt. Ey, das war einfach eine Stimmung. Mir waren Tränen in den Augen, weil es einfach so mega war.
Glaube ich. Unser Mega-Fan Valentina war auch mit dir vor Ort und hat es alles schön nochmal für uns zusammengefasst. Hören wir rein.
Uniradio Konstanz.
Hi. Ich bin Valentina und begrüße euch ganz herzlich zu einem ganz besonderen Recap. So mancher Hardcore-Fan hat schon bemerkt, um wen es heute geht. Heute reden wir über den deutschen Miroslav Klose und den Indianer, der ab und an sein Tanzbein schwingt. Es handelt sich natürlich um
Apache! Apache!
Apache! Momentan gibt es keinen deutschen Künstler, der so im Gespräch ist wie der 2-Meter-Rapper. Mit dieser Folge heute möchte ich euch ein bisschen über die Konzerte erzählen, die ich in den letzten Monaten von ihm besucht habe. Doch davor, kleine Zusammenfassung. Corona machte Apache einen Strich durch die Rechnung und der Rapper meldete sich 2020 per Instagram, dass seine Tour zum dritten Mal verschoben wird. Seine eigentliche erste Tour hätte bereits im Januar 2020 stattfinden sollen. Doch als daraus nichts wurde, droppte er lieber sein Album und kündigte dann Termine für den Winter an. Da auch hier noch nicht klar war, wie die Pandemielage in Deutschland sein wird, hat er gleichzeitig bereits Ausweichtermine auf den Sommer 22 gelegt, sodass alle Tickets ihre Gültigkeit behalten konnten. Doch Überraschung, auch die geplanten Termine im August konnten wieder mal nicht eingehalten werden. Als wahrhaftiger Apache-Fan kann ich euch nun erzählen, wie es für mich war. Der allererste Ticketverkauf war im Sommer 2019. Ich war absolut in Trauer, als ich keine Karten bekommen habe. Doch tatsächlich kam mir in diesem Moment Corona etwas entgegen. Dadurch, dass die Tour eh verschoben wurde, merkte man, dass die Nachfrage nach Apache viel höher war als gedacht. Also gab es nochmal einen Ticketverkauf für die Tour 2020. Mit 2 Laptops, einem iPad und meinem Handy hat es dann doch irgendwie geklappt und ich konnte an die begehrten Tickets rankommen. Doch dann machte mir die Pandemie wieder mal einen Strich durch die Rechnung und nach 2 Jahren und 9 Monaten war es dann soweit und ich konnte voller Freude zum Apache-Konzert. Dadurch, dass ich aus Stuttgart komme, war ich nochmal richtig happy, dass ich auch Karten bekommen habe für die Hans-Martin-Schleierhalle. Mit einer kleinen Panik vor der Massenmenge bin ich voller Freude trotzdem an diesem Tag zum Konzert gegangen. Aber nicht normalerweise wie jeder andere, vielleicht ein oder höchstens zwei Stunden früher. Nein, ich bin 10 Stunden früher zur Halle gegangen. Das Witzige dabei ist, dass ich ungefähr 10 Minuten von der Halle entfernt wohne. Während das Konzert normalerweise um 20.30 Uhr anfangen würde und der Einlass ab 18 Uhr ist, stand ich also um 10 Uhr morgens komplett vollgepackt vor der Hans-Martin-Schleierhalle. Bewaffnet mit Red Bull, Zigaretten und vielen Snacks nahm ich Platz mit meinen Freunden, die mit mir zum Konzert gegangen sind, und zusammen warteten wir dann 10 Stunden mit der Hoffnung, dass er vielleicht einmal durch die Flure huscht. Doch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, wer ist so irre und stellt sich für irgendeinen Deutschrapper 10 Stunden vorher an? Nein, wir waren nicht alleine, denn es kamen schon um diese Uhrzeit auch andere Menschen und haben mit uns gewartet. Und so langsam fingen an, sich sehr viele Leute um die Arena zu sammeln, und ab 18 Uhr war es dann endlich soweit und wir durften reingehen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin nicht die sportlichste Person, aber der Weg von dem Eingang bis zur ersten Reihe war für mich die schlimmste Sporterfahrung, die ich je hatte, und auch die interessanteste, weil ich erst dann gerafft habe, dass ich echt schnell sein kann. Die 10 Stunden Wartezeit und das Rennen haben sich aber im Endeffekt gelohnt, denn wo sonst kann man seinen Lieblingskünstler besser anfeuern als von der allerersten Reihe und das noch in der Mitte. Nach verschiedenen Songs von seinem DJ hatte sich die Halle dann endlich mal gefüllt und um 20.30 Uhr ging der Vorhang auf und das Konzert hat begonnen. Mit einer Trommelgruppe startete Apache seine Tour und präsentierte seiner ganzen Fangemeinde einen sehr krassen Intro-Song. Heute wissen wir, dass dieser Song Goldener Käfig heißt und alle Fans warten darauf, dass der Mann diesen Song endlich droppt, weil ich habe lange nicht mehr so was Geiles gehört wie diesen Intro-Song. Nach dem Intro kam dann auch erstmal ein kleiner Film über Apache. Mit dem Satz "Wer will dich singen hören?" endete der Film und der Mann sprang einfach auf die Bühne. Viele von euch wissen bestimmt, wie krass es ist, seinen allerliebsten Künstler das allererste Mal live zu sehen. Ich glaube, ich habe insgesamt eigentlich am Konzert ungefähr 4-mal geweint oder sowas. Aber ja, es war absolut legendär, ihn wirklich live in Person zu sehen. Es ging direkt los mit einem Banger "Brot nach Hause" und ging dann mit seinen weiteren Hits weiter. Und ich kann euch einfach nur sagen, es war einfach eine atemberaubende Show. Das Bühnenbild war krass. Es hat komplett an diesen Mannheim-Ludwigshafen-Vibe erinnert, den er halt immer repräsentiert. Und ich bin richtig happy sagen zu können, dass er komplette 2 Stunden komplett ohne Playback gesungen hat. Er hat komplett live gesungen und auch eine unglaubliche Stimme nochmal live gehabt. Apache wäre aber auch nicht Apache, wenn er nicht auch tanzen würde. Er hat seinen Fans alles geboten, was man eigentlich erwartet hat. Sehr gute Live-Performance, kein Playback, richtig tolle Show, krasses Bühnenbild, super DJ und noch dazu hat er einfach für die Tour nochmal einen Film geschnitten. Im Ganzen kann ich eigentlich sagen, dass das Konzert keine 10 von 10 war, sondern eine 100 von 10. 2 Tage nach dem Konzert hat Apache einen neuen Song gedroppt, der "Nie mehr gehen" heißt, und tut einfach noch kurz am Schluss erwähnen, dass er irgendwie nicht Lust hat, dass die Tour vorbei ist, und droppt einfach neue Zusatztermine. Dadurch, dass ich vom Konzert allgemein so geflasht war, war das erste, was ich zu meiner Freundin gesagt habe: Wir müssen dahin. Also, Ticketverkauf eine Woche später, ich sitze in einem Seminar, weiß gar nicht, worum es geht. Es war die allererste Sitzung von dem Seminar in dem Semester. Ja, müssen uns eigentlich für Präsentation eintragen. Womit bin ich beschäftigt? Mit Tourtickets kaufen. Habe ich dann auch geschafft, was sehr überraschend war. Ohne irgendwelche Hänger, nur mit einem Gerät. Und ohne Wartezeit habe ich wieder mal 2 Tickets ergattern können. Einen Monat später war es dann soweit und ich war mit meiner Freundin in Mannheim nochmal beim Zusatzkonzert seiner Tour. Und ich muss sagen, dass das nochmal alles übertroffen hat. Viele denken ja bei einer Zusatzshow, dass es einfach nochmal, sag ich mal, die Wiederholung seiner Tour ist, aber er hat sich einfach nochmal selber übertroffen. Neuer Film, mehr Songs, bessere Performance und einfach eine sehr krasse Stimmung, weil wir gerade auch noch bei ihm zu Hause waren in Mannheim. Ich persönlich kann es kaum erwarten, dass er sein neues Album droppt und ich werde wieder mal komplett am Start sein, wenn er hoffentlich 2024 wieder auf Tour gehen sollte. Also natürlich keine Werbung an dieser Stelle, aber bis dahin gönnt euch seinen neuen Song "Komet" mit der absoluten Rock-Legende Udo Lindenberg. Hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder.
Uniradio Konstanz.
Wenn du nicht dabei warst, warst du nicht dabei. Mega Beitrag und vielleicht auch irgendwann beim Campus Festival.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir von Apache in Love safe rüber zu Shakespeare in Love. Denn Emily und Lea haben uns eine richtig gute Fanfiction rausgesucht und vorbereitet. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, nehme ich euch nicht zu viel davon weg. Hören wir rein.
Fanfictions. Nur hier beim Uniradio Konstanz. Hallo und wir sind zurück mit einer neuen Folge zu Fanfictions. Ich bin Emily.
Ich bin Lea.
Und es geht los mit einer modernen Interpretation von Shakespeare, nämlich Romeo und Philipp Amthor statt Romeo und Julia.
Julia spielt allerdings eine doch relativ große Nebenrolle und ist crackabhängig, also es bleibt spannend. Als Schauspieler für Romeo stellt sich die Schriftstellerin James Franco vor. Oder jemand, der so ähnlich aussieht. Ist und klar. Friedrich Merz spielt übrigens auch noch mit. Das ist der beste Freund von Romeo. Und der soll von Elias Mbarek gespielt werden. Da habe ich auch schon immer gedacht, die beiden sehen sich doch einfach nur wahnsinnig ähnlich.
So, es beginnt mit der ersten Szene. Und da zeigt die Kamera einen Panoramashot von Rom. Und es beginnt damit, dass Philipp Amthor eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hat. Und die stammt von seiner Mutter. Was sagt denn die Mutter, Lea?
Großes Elend hat diese Familie widerfahren, Philipp. Dein geehrter Herr Papa ist verschwunden und hat 3 mysteriöse Artefakte zurückgelassen. Ein kostbares Fabergé-Ei, das er einst von seinem Großvater geerbt hatte, eine Schaufel und ein halbgegessenes Chicken Teriyaki-Sub des Tages mit extra Antischocken. Lese die Hinweise und rette deinen Vater, Philipp. Schnell, nimm den magischen Zauberschlitten und finde deinen Vater. Du bist die letzte Hoffnung der Menschheit. Ja, ganz schön dramatisch, der Einstieg.
Kleiner Spoiler-Alert an der Stelle. Also nichts von den Gegenständen wird eine Rolle spielen. Das fand ich ziemlich enttäuschend.
Ich auch. Ich hätte gerne das Chicken Teriyaki Sub des Tages mit extra Antischocken nochmal gehört. Aber
ja. Ja, man kann nicht alles haben. Nee. Und dann beginnt eigentlich auch schon der zweite Akt. Und das ist eine Szene zwischen Romeo und seinem Freund Friedrich Merz. Und in der offenbart Romeo ihm, dass er eine Affäre mit Philipp Amthor hat und dass er aber trotzdem noch mit seiner geliebten Julia zusammen ist. Sich aber irgendwie nicht so richtig entscheiden kann, was er machen möchte. Und gegen Ende der Szene entscheidet er sich dann dafür, zurück zu seiner Julia zu gehen, denn die ist schwanger mit seinem Kind.
Außerdem kommt in der Szene heraus, dass Roemo, wie er auch manchmal hier geschrieben wird, einen neuen Tesla hatte und jetzt sein Scheck geplatzt ist, weil sein bester Freund Friedrich, als er besoffen war, den Wagen zu Schrott gefahren hat und jetzt muss Romeo ins Arbeitslager. Ja, für die nächsten 20, 30 Jahre circa.
Und in der nächsten Szene geht es dann darum, dass Julia und ihre Freundin ein Gespräch haben und darin geht es darum, dass Julia ihr sagt, dass Romeo zu 70% ungefähr der Vater sein müsste, aber dass sie auf jeden Fall mit ihm zusammenbleiben möchte, weil er ist ja ihr Versorger und er ist jetzt auch die nächsten 20, 30 Jahre ja sowieso erst im Arbeitslager. Deswegen ist diese Beziehung eigentlich total machbar nach wie vor.
Da hat uns auch ein bisschen gewundert. 20, 30 Jahre, da müsste das Kind dann auch doch eigentlich auch erwachsen sein, oder?
Genau.
Dann geht's weiter mit dem dritten Akt, Szene 2. Also manchmal werden auch ein paar Szenen übersprungen, aber das ist alles nicht so wichtig. Und da sind Romeo und Philipp zusammen und das ist so eine dermaßen erotische Szene, die können wir euch leider auch nicht vorlesen. Die müssen wir jetzt mal ganz weit überspringen.
Genau, in der nächsten Szene läuft Romeo an dem Haus von Friedrich vorbei und sieht, dass seine Tür offen ist und nimmt es als die perfekte Gelegenheit, seinen Freund jetzt zur Rede zu stellen und platzt in dieses Haus rein.
Romeo zieht dann auch direkt sein Schwert, als er einen Mann von hinten sieht und er sticht ihn und der Mann, der blutend am Boden liegt, stellt sich dann heraus, dass das tatsächlich der Vater von Romeo selbst ist.
Er hat gerade seinen eigenen Vater attackiert und der liegt jetzt im Sterben und jetzt sagt er seine letzten Worte, dass er ihm alles verziehen hat. Man weiß nicht genau, was er ihm verziehen hat und dass er in das Haus von Friedrich überhaupt erst gekommen ist, um erste Hilfe zu leisten, weil er ist Rettungssanitäter und jetzt stirbt er selbst und sieht es als Kreislauf des Schicksals, dass er sterben muss, obwohl er gerade jemand anderem das Leben gerettet hat.
Und dann kommt Philipp dazu und Romeo fragt dann, ja Philipp, was machst du denn jetzt hier? Und Philipp sagt, ja, ich muss dir was Dringendes mitteilen. Wir werden Eltern, Romeo. Du und ich. Kurz nachdem du gegangen bist, habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und er war positiv. Romeo, ich erwarte ein Kind von dir. Ganz am Ende, im Epilog, beschreibt dann die Schriftstellerin noch, was am Ende passiert. Denn sie muss jetzt ins Bett und dann muss sie das jetzt einmal noch kurz zusammenfassen. Romeo hat seine On-Off-Beziehung mit Julia beendet und sich ultimativ für Philipp entschieden. Sie konnten ihre Zweisamkeit allerdings nicht lange genießen, da Romeo für den Mord an seinem Vater hingerichtet wird. Auf der Beerdigung von Romeo lernen sich Julia und Philipp kennen und ein Gentest enthüllt, dass Julia in Wirklichkeit der Vater von Philipps Kind ist und beide Kinder somit Geschwister sind. Sie leben als Familie und ziehen ihre Kinder gemeinsam groß. Happy End.
Ich kann im Schluss nicht ganz folgen, aber es ist ein Happy End. Und hier sind wir am Ende unserer Fanfiction für heute.
Auf jeden Fall eine ganz tolle Neuinterpretation. Romeo und Philipp Amthor von XX Anchan X Trunk SXX auf fanfiction.de, falls jemand mal reingucken möchte. Ganz tolle Fanfiction.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
Tschüss. Tschüss.
Uniradio Konstanz.
Wow, so habe ich Philipp Amthor noch nie gesehen. Ich bin ganz schön überfordert. Wie geht's dir nach dieser Story?
Also ich habe auf jeden Fall auch einen komplett anderen Blick jetzt wieder vor. Und vom Schwärmen will ich eigentlich gar nicht aufhören, denn die liebe Leila und Noemi haben für uns eine kleine Filmempfehlung. Und zwar Pacifiction aus Frankreich. Die haben nämlich mit dem Zebra-Kino zusammengearbeitet und erzählen uns etwas in ihrem Beitrag über den Film, der übrigens am 9. und am 13. Februar jeweils um 20.15 Uhr anläuft.
Uniradio Konstanz.
Hey ihr Lieben, wir sind Noemi,
Chiara
und Leila.
Und in unserem heutigen Beitrag wollen wir euch einen Film vorstellen, der bald im Zebra-Kino hier in Konstanz zu sehen sein wird. Wir durften uns nach Absprache mit dem Zebra-Team den Film schon mal anschauen und können ihn euch wärmstens weiterempfehlen. Pacifiction heißt der von Albert Seurat gedrehte Thriller, der am 2. Februar in die deutschen Kinos kam. Und wir geben euch jetzt mal eine kleine Overview, ohne zu viel vorwegzunehmen, damit ihr wisst, worum es geht.
Genau, man begleitet den Hochkommissar Durolair aus seiner politischen Mission auf Tahiti in Französisch-Polynesien. Er ist ein eitler, berechnender Repräsentant Frankreichs, der sowohl durch den Besuch von offiziellen Empfängen als auch von zwielichtigen Etablissements versucht, die Stimmung und die Besorgnisse der Bevölkerung irgendwie einzuschätzen. Eine verstärkte Militärpräsenz auf der Insel befeuert eben Gerüchte über U-Boote, die heimlich vor der Insel liegen könnten. Unter den InselbewohnerInnen geht bald die Befürchtung um, es könnte eine heimliche Neuaufnahme von Nuklearwaffentests geplant sein.
Durolair muss bald erkennen, dass ihn seine detektivischen Bemühungen und sein Versuch, die Verschwörungen aufzudecken, auf falsche Fährten locken und im Kreis herumführen. Und wir als ZuschauerInnen tappen genauso wie der Protagonist im Dunkeln durch den fast dreistündigen Kinotrip und werden in eine tropische Traumwelt hineingezogen. Albert Seurat inszeniert auf hypnotische Weise diesen verworrenen Film, bei dem nie genau klar ist, ob er tatsächlich auf eine Auflösung zusteuert oder ob es überhaupt einen Ausgang gibt.
So Leute, ich will jetzt mal wissen, was hat euch denn am Film besonders gut gefallen?
Also ich muss sagen, ich fand ihn generell echt richtig super und ich finde auch, der ist einfach so insgesamt ein Kunstwerk an sich. Und Albert Seurat, also der Regisseur, schafft eben so atmosphärische Filmsequenzen mit auch wirklich atemberaubenden Naturaufnahmen. Und ich fand es total schön, da einzutauchen. Und mir ist auch ganz besonders so die Lichtstimmung aufgefallen, die Szenerie oft eben in so schimmernde und fast unnatürlich romantische Farben taucht. Und eben diese krasse Ästhetik und aber auch die friedvolle Natur stehen irgendwie im Gegensatz zu dieser unterschwelligen Bedrohung, die einen auch in Unruhe versetzt. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, so diesen Gegensatz zu spüren. Ja.
Ja. Und genau diese Atmosphäre, die du gerade beschrieben hast, wird durch einen tranceartigen Soundtrack untermalt, der die ZuschauerInnen sogartig in so eine ganz andere Traumwelt verführt. Und ich fand, der Film war wirklich so eine super Abwechslung von dem gängigen Kino-Blockbuster und deshalb mal was ganz anderes.
Genau, und jetzt noch so als kleiner Side-Fact. Die europäische Koproduktion zwischen Frankreich, Spanien, Deutschland und Portugal wurde beim 75. Filmfestival in Cannes im Mai 2022 uraufgeführt. Für Pacification, Tourment sur les îles, erhielt Seurat seine erste Einladung in den Wettbewerb um die Goldene Palme, den Hauptpreis des Filmfestivals von Cannes. Und außerdem wurde das Werk für die Queer Palm nominiert, also auch ein Filmpreis, der seit 2010 im Rahmen der Filmfestspiele verliehen wird.
Und falls das euer Interesse auf den Film geweckt hat, dann kommt doch gerne am 9., 11. oder am 13. Februar ins Zebra-Kino. Wir freuen uns auf euch.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Uniradio Konstanz.
Mich seht ihr auf jeden Fall im Zebra-Kino nach dieser Vorstellung. Nun aber vom Kino wieder zurück ins reale Leben. Jan, Ines und Vincent haben sehr viel Recherche betrieben, um euch einen True-Crime-Fall aus Konstanz zu erzählen. Da dieser Gewalt beinhaltet, hier nochmal eine kleine Triggerwarnung. Wenn ihr sowas nicht hören wollt, schaltet jetzt ab.
Dann hören wir doch mal rein.
Tödliche Messerstiche in Wolmating. Nachdem zwei verstrittene WG-Mitbewohner sich auf dem Flur begegnen, endete es tödlich. Wir machen heute eine True-Crime-Podcast-Folge. Wir bitten alle ZuschauerInnen, denen die explizite Beschreibung von Gewalt zu viel ist, jetzt wegzuschalten
Ich habe mein erstes Jahr in Konstanz in Wolmating in einer recht großen WG gewohnt. Genau, und so relativ spät im Wohnungsverlauf, also nach einem Dreivierteljahr, wurde mir dann gesagt, dass in meinem Zimmer jemand gewohnt hat, der in derselben WG tatsächlich von einem anderen Mitbewohner abgestochen wurde. Und das hat mich dann auch erstmal ein bisschen geschockt. Genau, war wohl tatsächlich mein Zimmer. Und ja, dann haben wir uns irgendwann mal zum Essen verabredet und da war auch tatsächlich ein Tatzeuge mit dabei. Und dann hat mich das schon ziemlich interessiert und habe da ein bisschen nachgefragt. Natürlich nicht zu tief gebohrt, weil das schon ein sehr traumatisierendes Ereignis sein muss. Genau, daraufhin hat er mir einige Zeitungsartikel zukommen lassen und dann haben wir uns jetzt als Grüppchen da ein bisschen reingelesen und wollten darüber berichten, was so auch in Wolmating hier in Konstanz Verrücktes als auch Krasses oder Abstruses, Böses passieren kann.
Vor Gericht schilderte der Angeklagte dann die Tat. Und zwar habe er am Tatmorgen noch mit einem Kollegen einen Film geschaut, da sei noch alles in Ordnung gewesen. Später hätten sie sich getrennt. Der Angeklagte sei dann alleine in die Stadt gefahren, dann bekam er eine Nachricht des späteren Opfers mit den Worten: "Wir werden morgen darüber reden." Weil der Angeklagte nicht gewusst habe, was der Mitbewohner damit meint, habe er ihn angerufen. Dabei hätte der Geschädigte ihn gedroht, ihn wegzuklatschen. Daraus sei dann so eine Angst entstanden, dass er am gleichen Tag noch zur Polizei ging und berichtete, dass er sich in einer bedrohlichen Lage befinde. Doch die Beamten hätten ihn gebeten, das mit seinem Vermieter zu klären. Daraufhin sei er unter Angstzuständen wieder nach Hause in die WG gefahren, wo sich auch das spätere Opfer befand. In Erwartung dieses Mitbewohners habe er sich an die Tür seines Zimmers gestellt. Dabei habe er auf seinem Schreibtisch ein Messer liegen sehen und sich in seinen Hosenbund gesteckt. Kurz darauf sei der Mitbewohner hineingestürzt und habe ihn am Hals packen wollen. Da habe der Angeklagte das Messer gezogen und ihm in die Seite gestochen. Weil der Mitbewohner darauf kaum reagiert habe, habe er daraufhin mehrmals nach vorne zugestochen. Dieser sei dann geflüchtet. Aus Angst, das Opfer könnte sich beim Angeklagten rächen, ging er hinterher und stach ihm mehrmals in den Rücken. Daraufhin sei es erneut zu einem Gerangel gekommen, in dessen Folge der Angeklagte nochmal zustach, bis der Mitbewohner bewusstlos auf dem Flur zusammenbrach. Danach habe er einen weiteren Mitbewohner, der sich zu der Zeit in der Küche befunden habe, gebeten, den Notruf zu wählen. Doch die Hilfe kam zu spät. Der Geschädigte verstarb noch am gleichen Tag im Klinikum an seinen Verletzungen.
Die Realität sieht allerdings anders aus. Von den 15 Stichen gegen das Opfer seien mindestens 4 potenziell tödlich gewesen, erklärte ein Rechtsmediziner. Die Reihenfolge der Einstiche sei jedoch nicht nachvollziehbar. Bei der Untersuchung des Angeklagten seien nach der Tat zudem keine Hinweise auf Würgemale gefunden worden. Der Beschuldigte hatte angegeben, zu Beginn des Streits mit dem Opfer von diesem gewürgt worden zu sein. Das konnte man allerdings nicht feststellen. Eine Sachverständige präsentierte darüber hinaus eine umfassende Blutspurenanalyse und somit eine etwas detailliertere Version des möglichen Tatverlaufs. Aber woher kommt diese Angst des Angeklagten? Warum glaubte er, dass der Geschädigte ihm etwas anhaben wollte? Eine Strafkammer des Landesgerichts Konstanz verurteilte den Mann zu 7 Jahren Haft, wegen des Vorliegens einer paranoiden Schizophrenie. Aber was ist eine paranoide Schizophrenie? Bei der paranoiden Schizophrenie handelt es sich um die häufigste Unterform der Schizophrenie. Erkrankte leiden an Wahn, Halluzinationen und Ich-Störungen, haben also Probleme, ihre Persönlichkeit von Einflüssen ihrer Umwelt abzugrenzen. Hauptmerkmale einer paranoiden Persönlichkeitsstörung ist die Neigung, neutrale oder freundliche Handlungen anderer als feindselig zu interpretieren. Die Ursache für die Erkrankung sind vielfältig. Sie tritt zumeist erstmals im jungen Erwachsenenalter zwischen 20 und 30 auf. Oft verläuft die paranoide Schizophrenie episodenartig. Die Behandlung erfolgt mit Medikamenten in Kombination mit Maßnahmen wie einer Verhaltenstherapie. An einer Form der Schizophrenie erkranken in Deutschland pro Jahr etwa 15.000 Personen.
Uns ist auf jeden Fall wichtig, mit unserem Beitrag Awareness für mentale Gesundheit zu schaffen. Denn wenn man sowas nicht ernst nimmt, können die Folgen verheerend sein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Uni Radio Konstanz. Das ist Qualität.
Vielen Dank an die drei für diesen Beitrag. Das Thema ist ziemlich schwierig und auch ziemlich sensibel, weswegen wir gerade selber ein bisschen sprachlos sind, dass sowas gerade auch in unserer Gegend hier passiert ist und wieder mal passieren kann. An dieser Stelle möchte ich nochmal eine Sache sagen. Falls ihr mit jemandem reden möchtet oder es euch in letzter Zeit einfach schlecht geht, könnt ihr euch immer professionelle Hilfe suchen. Die Telefonseelsorge ist auf jeden Fall ein guter Start für professionelle Hilfe. Falls ihr die Nummer gerade nicht kennt, die Nummer wäre 0800 3x die 1 0 3x die 1.
Trotz des schwierigen Endes wünschen wir euch einen guten Start in die Woche und viel Erfolg bei den Prüfungen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder hier.
Beim Uniradio. Ciao!